Wunderschöne Landschaften, Party und Erholung. Das ist Mallorca. Was wäre die Insel ohne die Menschen, die hier arbeiten, leben oder Urlaub machen? Wir stellen euch die Menschen vor, die auf ihre ganz individuelle Art und Weise mit der Insel verbunden sind. Die Mallorca-Menschen. Der Podcast.
Hallo, lieber Mallorca-Freund. In der neuen Folge der Mallorca-Menschen zu Gast ist Friedrich A. Panizza und natürlich der Gastgeber Michael Fleischmann.
Genau, so sieht es nämlich aus. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Mallorca-Menschen. Und wir haben ein bisschen was anderes, diesmal in der neuen Staffel. Und zwar bin ich mal hergegangen und habe, böse Zungen würden jetzt sagen Nachruf, aber jetzt nennen wir es mal Vorruf oder einfach eine kurze kleine Info über den Friedrich A. Panizza.
Friedrich A. Panizza ist ein gebürtiger Wiener mit einer tief verwurzelten Leidenschaft für Literatur und Kulturerhaltung. Seit vielen Jahren nennt er die bezaubernde Insel Mallorca sein Zuhause, wo er in die reiche Geschichte und die lebendige Gemeinschaft eingetaucht ist. Derzeit ist er der geschätzte Kurator und Direktor des Korkenzieher-Museums in Villafranca, Mallorca. Mit akribischer Sorgfalt hat er die Erhaltung und Ausstellung einer beeindruckenden Sammlung überwacht, die die komplizierte Schönheit und historische Bedeutung von Korkenziehern zeigt. In dieser Funktion ist es ihm gelungen, einen Raum zu schaffen, der nicht nur lehrreich ist, sondern auch Besucher aus aller Welt in seinen Bann zieht. Neben seiner Tätigkeit als Kurator hat er sich auch als angesehener Autor in der lokalen Presse etabliert. Seine Leidenschaft für das Schreiben hat ihn dazu gebracht, seine Erkenntnisse und Erfahrungen in einer Vielzahl von Gastartikeln weiterzugeben. Mit jeder Veröffentlichung bemüht er sich, die verborgenen Schätze Mallorcas zu beleuchten und die lebendige Kultur, die atemberaubenden Landschaften und die charmanten Traditionen ins rechte Licht zu rücken.
Er hat schon gelacht während der Vorstellung. Ja, ich begrüße dich erstmal. Hallo Friedrich.
Hallo, so, Michael.
Ja, hat es denn so gestimmt in etwa, was ich da erzählt habe?
Das Schreiben ist zwar doch hin und wieder meine, mache ich ganz gerne, aber ich habe es nicht so, dass ich nur schreiben tue, sondern ich je nach Lust und Laune.
Ja, du hast ja relativ viel zu tun, da kommen wir nachher nochmal drauf, da ist ja jetzt auch gerade wieder ein Projekt in Planung. Kommen wir aber mal auf die Vergangenheit, also gebürtiger Wiener, damit bist du Österreicher. Hört es eigentlich jemand gern, dass er entweder Wiener oder Österreicher ist, oder ist das dasselbe?
Nein, es ist nicht ganz dasselbe, denn wie du ja weißt, gibt es ja die Tiroler und die Wiener und die Niederösterreicher und die Burgenländer. Aber Wien ist schon was ganz Spezielles, auch was die Insel hier betrifft. Denn die Verbindung Mallorca und Wien ist doch eine sehr enge, schon seit mehr als 100 Jahren.
Und wie kam es dann zu dem Thema Mallorca bei dir? Wie waren denn da die Anfänge?
Die Anfänge waren ganz einfach. Mein Onkel hatte ein Wirtshaus im Salzburgerischen und wie das in den Wirtshäusern früher war, hatte man einen Sparverein. Und in diesen Sparverein haben die Gäste eingezahlt und der Onkel war sehr gewifft. Der hat dann mit einer Münchner Agentur aus diesen Einnahmen für die Gäste Mallorca-Reisen veranstaltet. Und so ist mir eigentlich Mallorca schon 1976 ein Begriff gewesen.
Na, damals war es noch... Naja gut, an der Playa ging schon so langsam los, 76.
Ne? Also so ja, ganz aber Santa langsam. Ponsa war auch schon sehr, sehr aktuell, gerade für Österreicher. Mhm. Es waren auch Österreicher, die dort Hotels hatten in dieser westlichen Ecke. Und damals war Santa Ponsa noch ein sehr, sehr schmaler Strand.
Also ja, eigentlich heute immer noch.
Naja, die damalige Bürgermeisterin Margarita Nachera hat in den 90er Jahren es geschafft, aus jedem Quadratmeter Gold zu machen.
Du hörst dich ja schon sehr gut vernetzt an auf Mallorca. Also wenn du jetzt schon von der Bürgermeisterin von 76 in Santa Ponsa weißt, wie die noch heißt. Also ich wüsste nicht mal, wie der letzte Bürgermeister von Juc Major hieß. Du bist ja schon gut vernetzt, glaube ich, ne?
Ja, das kann man schon so sagen. Ich habe mich auch immer schon für die Insel interessiert und habe auch viele Jahre lang Urlaube hier gemacht. habe mir natürlich, wie man das halt so macht in der Sturm- und Drangzeit, ich war auf Jamaika, ich war auf den Malediven, auf Ceylon, in Ägypten, aber es war immer wieder Mallorca, was eigentlich mich hierher gebracht hat. Kann auch sein, dass ja, wie du aus meinem Namen erkennst, kommt aus dem Italienischen. Mhm. Und der Urgroßvater kam aus dem Gebiet um den Comosee nach Wien. Und so, denke ich schon, habe ich dieses mediterrane Blut in meinen Adern, das auch schon einmal in der Ultima Hora beschrieben wurde.
Wenn wir schon gerade bei deinem Namen sind, da habe ich jetzt die ganze Zeit dran rumgerätselt. Ich habe auch nichts gefunden. Was bedeutet denn das A?
Das A, das ist mir dann so eingefallen, als ich dann hier auf der Insel mich ein bisschen umgeschaut habe, auch im weiblichen Bereich. Und das A ist mein zweiter Vorname, Angelo.
Angelo, also echt auch eingetragen im Ausweis.
Genau,
Ausweis.
Auch eingetragen in der Geburtsurkunde, Friedrich Angelo Banizza.
Naja, da sind gut. Jetzt natürlich die Namen oder die Namensgebung im Italienischen relativ eindeutig. Ne? Dann kam irgendwann mal der Zeitpunkt, dass du nach Mallorca ausgewandert bist. Wie kam es dazu? Was waren deine Beweggründe?
Also begonnen hat das Ganze, dass ich in Wien in der Sozialarbeit tätig war. Ich habe im Behindertenbereich gearbeitet und bin also draufgekommen, dass also Mallorca ein sehr behindertenfreundliches Gebiet, auch Urlaubsgebiet war, und hatte damals als Leiter einer Behindertenwerkstätte mit Neckermann einen Deal abgeschlossen, um hier mit behinderten Menschen Urlaub zu machen, und habe Urlaubsaktionen in den 70er und 80er Jahren organisiert und kam dann immer mehr nach Mallorca und habe immer auch schon, wie ich schon gesagt habe, das mediterrane Blut, ein Haus im Süden gesucht. Mhm. Und so kam ich durch einen Zufall nach Via Franca.
Und dann direkt dort auch hingezogen oder erstmal Urlaub gemacht? Oder?
Urlaub gemacht an verschiedenen Orten dieser Insel. Ich kann mich erinnern, 1985 wollten mir Berliner Strizis ein Grundstück in Arter verkaufen, das ihnen dann nicht gehört hat. Also es hat sich nicht viel geändert.
Also das hat damals schon funktioniert.
Das hat damals schon und nicht funktioniert, je nachdem. War immer eine lustige Geschichte. Denn 10 Jahre später habe ich diese Leute wieder getroffen auf der Insel und wir haben dann bei Kaffee und Kuchen im Noah noch herzlich gelacht über diese damaligen Geschichten.
Und dann bist du irgendwann in Villa Franca gelandet. Und warum ausgerechnet dort? Weil das ist ja jetzt, naja, es ist ja jetzt nicht schlecht dort, aber das ist jetzt so ein Ort, wo man jetzt sagt, okay, da ziehen einem die Sehnsüchte nicht so wirklich hin. Warum war es für dich ein Sehnsuchtsort?
Naja, es war so, und ich sage das auch heute noch, Villa Franca ist dieser ungeschliffene Diamant dieser Insel. Ich war der erste Ausländer in Via Franca und alle haben mich gefragt, was machst du da überhaupt? Hier gibt es nichts. Und da habe ich gesagt, genau deswegen bin ich hier, weil hier gibt es nichts außer Mallorca. Begonnen hat das Ganze durch einen Zufall. Ein Architekt aus Barcelona war in Wien und hatte eine lange Liste von Gebäuden, die ich ihm zeigen sollte. Und da sind wir eine Woche lang durch Wien und er hat tausende Fotos gemacht und hat dann gesagt, das war so schön, was kann ich für dich tun? Und da habe ich gesagt, naja, ich hätte gerne ein Haus auf Mallorca und wenn es dir möglich ist, dann kannst du ja schauen, ob es was gibt. Und bei diesem Gespräch hat er gesagt, ja, er wird sich darum kümmern. Und wenn man schon lange mit Spaniern zu tun hat, dann weiß man, da passiert einmal ein halbes Jahr lang gar nichts.
Manjana quasi, in der Langzeitversion.
Ja, und plötzlich kommt ein Anruf und sagt, nimm ein Ticket nach Barcelona, ich habe morgen einen Flug nach Mallorca, ich zeig dir was. Und so kam ich nach Via Franca, denn seine Freunde, die uns vom Flughafen abgeholt haben, waren in Via Franca zu Hause. Mhm. Und so war das halt klar, dass dieses Haus, das die ehemalige Fischhandlung des Dorfes war,
ach, okay,
ich 1989 an einem Wochenende gekauft habe, mit einem besiegelten Kaufvertrag auf einer Serviette.
Ging damals offensichtlich alles noch.
Und ich muss auch sagen, es würde auch heute noch gehen, wenn wir vielleicht nicht so viele Deutsche hier hätten, die so bedarnt und so bitzelig sind, dass sie alle Verträge 10-mal prüfen, bis sie dann draufkommen, ich kaufe doch kein Haus. So ist das halt.
Naja, bei manchen Verkäufern ist es auch, glaube ich, ratsam. Vielleicht doch das, siehe Grundstücksverkauf, Arta, ist es doch manchmal ein ganz kleines bisschen besser hinzugucken. Was hast du denn in den Anfangsjahren auf Mallorca gemacht?
Also ich muss sagen, ich bin krankheitshalber pensioniert worden nach 35 Jahren Stadt Wien und hing dann die ersten Jahre am Strand herum, hatte 30 Kilo mehr und war eigentlich glücklich und unglücklich zugleich. Die Zeit wurde sehr lang und dann habe ich begonnen, mich umzuschauen nach einem Job. So nebenbei ein kleines Taschengeld. Mhm. Und natürlich der Start, wie viele Menschen hier auf der Insel, begann, wie kannst du dir vorstellen, wo? In einem Callcenter.
Okay. Damals? Also, wir reden jetzt von...
Wir sprechen jetzt von 2003.
Okay, gut, okay. Ja. Da gab es hier dann auch schon so Sachen wie hier Deutsche Lotterie oder sowas, ne?
Ja, und Umfragen und Fragebögen. Und auch dieses Callcenter, das schon inzwischen 10-mal den Besitzer gewechselt hat und immer noch für denselben Kunden arbeitet.
Was hast du da verkauft oder was hast du da gemacht?
Eins und eins.
Ach ja, okay. Das ist ja ein bisschen größer geworden mittlerweile. Ne? Da hatte ich auch schon, naja, ich habe da nicht gearbeitet, aber als ich in dieses Büro eingezogen bin, habe ich mir mal kurz überlegt, weil die Technik zu machen. Aber naja, hat sich anders ergeben. Dann war es dem Callcenter, das war natürlich wahrscheinlich auch nicht so eine glückliche Zeit.
Nein, es war keine glückliche, es war lustig, ja. Also, es war, man muss sich so vorstellen, wenn du aus dem Berufsleben austrittst, dann hier mehrere Jahre lang auf der Insel herumhängst und nur am Strand und halt im Wesentlichen nichts tust. Und dann hat man halt gestartet wieder neu mit einem Projekt und das Projekt hieß halt Callcenter und da war ich genauso lange, wie man es notwendig hatte, um das erste Gehalt voll ausbezahlt zu bekommen.
Also einen Monat nicht mal. Okay.
Und habe mich dann aber weiter umgeschaut, und das, weil mir das einfach gefallen hat, so ein bisschen wieder einen Alltag hineinzubringen in das Nichtstun. Und habe dann begonnen, Wein zu verkaufen. Und das hat mir sehr gut gefallen, bis ich halt draufgekommen bin, dass halt diese Weinverkäufe auf der Insel auch auf zwei Schienen laufen. Es gibt die Bodegas und es gibt die Hotelverkäufe von Wein, wo man auch sehr schöne Erfahrungen sammeln kann. Nicht nur mit den Kunden, sondern auch mit der Verkaufsorganisation.
Okay. Aber du warst da nicht dein bester Kunde?
Nein, ich war nicht mein bester Kunde. Ich habe nur sehr rasch festgestellt, dass ich mit einer gewissen Seriosität, die ich auf dieser Insel vorhatte und auch habe, nicht diese Art der Verkäufe machen möchte. Lustigerweise entstand meine Facebook-Geschichte Das andere Mallorca aus dieser Zeit, okay. Denn sehr viele von den Hotelkunden wollten immer Das andere Mallorca kennenlernen. Und da war das Schlagwort, Das andere Mallorca wollen Sie? Okay, alles, was nicht im Reiseführer steht. Und so habe ich also begonnen, mich dann vorzutasten an die verschiedenen Orte, die man nicht so leicht findet.
Das Problem an solchen Sachen wie, ich erzähle dir jetzt was, was keiner kennt auf Mallorca, ist ja das Weitererzählen, weil dann kennt es ja wieder jemand anders auf Mallorca. Also diese berühmt-berüchtigten Geheimtipps gibt es ja eigentlich wirklich nicht mehr auf Mallorca.
Würde ich so nicht sagen. Würde ich nicht
also
so nicht
wer sich, sagen. Ich sage mal so, wer sich ein bisschen informiert, also im Internet ist ja immer so eine nette Quelle, aber auch bei Einheimischen oder so, der findet schon so ein paar ganz nette Ecken. Also ich habe mal in meiner Anfangszeit auf Mallorca haben wir relativ viel Geocaching gemacht. Da lernt man dann alleine nur durchs Drüberstolpern Orte kennen. Das ist ja ungefähr dasselbe wie beim Essen. Ne? Also mach mir mal was typisches Mallorquinisches. So, und da geht dann schon mal die Kinnlade runter. Was ist denn überhaupt typisch Mallorquinisch? Viele denken, es wäre ein Fisch oder sowas. Aber dann geht es ganz schnell Richtung Schweinefleisch zum Beispiel, Sobrasada, was ja jetzt auch nicht mehr. Dann wollen die Leute immer Paella und sagen, naja, aber Paella ist jetzt ja wirklich gar nichts Mallorquinisches.
Naja, man darf nicht vergessen, viele Leute glauben, weil es eine Insel ist, dass hier alle Fischer sind.
Ja, ja.
Das stimmt nur nicht. Ja. Die Mallorquiner sind Bauern. Und sie sind nämlich, auch beim Hausverkauf war es so, es sind Bauern, die auf Handschlagqualität Wert legen. Und daher ist es nicht so, dass sie hier nur Fisch essen, sondern gerade Schweine, jeder hatte sein Schwein zu Hause. Ich kann mich noch an Situationen erinnern, wo zu Weihnachten im Dorf jeder Zweite dich eingeladen hat, um bei der Mandanza teilzunehmen. Das ist teilweise verloren gegangen. Aber auch diese ganzen anderen Sachen, wie das Melonenfest, das jetzt am Wochenende in Via Franca war, das zeigt, oder Feigenfest, Oliven, das zeigt das eindeutig, dass wir hier in einem Bauerngebiet sind,
ja,
und nicht in einem Fischerbereich.
Naja, man muss doch mal ein bisschen in der Vergangenheit sehen, was Mallorca ist. Also eine schöne Geschichte ist ja immer die, dass zum Beispiel Grundstücke am Meer eigentlich nichts wert waren.
Genau. Ja?
Also damals. Heute damals. Ist es halt was anderes. So, und die Grundstücke am Meer hat eigentlich immer der jüngste Sohn gekriegt.
Oder
und
die Tochter.
Oder die Tochter. Und alles, was ein bisschen fruchtbarer war im Inselinnern, das hatte der älteste Sohn oder, naja, Tochter weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie die damals schon unterwegs waren. Aber man muss das mal geschichtlich hinterfragen. Und im Prinzip das Fisch, das war dann im Prinzip das arme Leuteessen, dass sich halt dann die Ärmeren, der ärmere Teil der Bevölkerung geleistet hat, ne?
Genau.
Dann, also du hast schon erzählt, das andere in Mallorca, du hast eine Webseite und eine Facebook-Seite.
Ja.
Jetzt haben wir ja die Geschichte ein bisschen. Pflegst du das noch aktiv? Oder?
Ja, ich pflege das schon. Man muss auch dazu sagen, es ist schwieriger geworden, all diese Orte aufzufinden. Es gibt keine Parkplätze mehr in Richtung Strand. Es gibt an der Ostküste wunderbare Buchten, nur du kannst sie nur in stundenlangen Wanderungen erreichen.
Mhm.
Und das geht halt bei 35 Grad sehr schlecht.
Das ist immer schlecht. Überhaupt Wanderer, also ich verstehe zum Beispiel Wanderer, die dann im August den Torrente Perez runter wandern oder so, verstehe ich so irgendwie nicht. Genauso wenig wie ich Radfahrer verstehe, die bei 40 Grad den Randa hochradeln.
Ja, das ist mir auch unerklärlich, warum man das tut.
Und dann nicht selten sieht man dann Personen in meiner Statur auf dem Fahrrad, wo man nicht weiß, wo der Sattel aufhört und wo er anfängt. Und, dann keuchen die sich da hoch und denke, mein Gott, lasse ich mir da jetzt was anderes einfallen. Also im Winter oder so ist es ja toll. Na, so, ich sag mal so von Februar, März, April, wenn es nicht unbedingt regnet. Aber ich rede ja schon immer wieder viel zu viel. Ich muss aber zwischendurch mal einen kleinen Service machen für Leute, weil ich immer wieder gefragt werde, wie kann ich dann überhaupt den Podcast hören? Also wenn du das jetzt hörst, ist klar. Aber viele gehen tatsächlich über die Webseite. Und ich habe eine ganz kleine Kleinigkeit vorbereitet.
Du möchtest keine Folge mehr von den Mallorca-Menschen verpassen? Gehe mit deinem Smartphone in den jeweiligen App Store und suche nach Podcast. Lade dort entweder die Apple App Podcast oder die Google App Podcast herunter. Öffne die App und suche nach die Mallorca Menschen. Dort kannst du neue Folgen automatisch laden und du bekommst eine Benachrichtigung, sobald eine neue Folge online geht. Weitere Infos gibt es unter mallorca-menschen.com.
Genau, weil ich werde da sehr oft gefragt und für viele ist es dann auch verwirrend, wie kriege ich dann mit, dass eine neue Folge rauskommt oder sowas. Man muss das halt ab und zu mal erklären.
Kein Problem.
Wenn wir schon bei so Orten sind auf Mallorca, so Sehnsuchtsorte, was ist denn dein absoluter Sehnsuchtsort auf Mallorca?
Der Sehnsuchtsort, ja, da gibt es natürlich mehrere, ja. Also einer der schönsten Orte, die ich auf der Insel kenne, ist hinterm Golfclub Alcanada, das Museum Sabasa Blanca, das lustigerweise von Ben Jacoba, der in Wien geboren ist, also wieder einem Österreicher in Wirklichkeit gegründet wurde, der heute mit 95 Jahren ein guter Freund von Michael Douglas ist. Und dieses Museum ist unvorstellbar. Man kann dort tagelang verbringen. Es gibt den Skulpturengarten, es gibt das Haupthaus, es gibt den Rosengarten. Es gibt, und da sind wir wieder bei den Österreichern, die Kinderporträtsammlung seit dem 15. Jahrhundert. und bei dieser Kinderporträtsammlung sind 25 Bilder aus dem Hause Habsburg. Und hier haben wir die Verbindung wieder zwischen Mallorca und Wien.
Mhm. Und erklär nochmal, wo ist das genau?
Das ist Alcudia, Halbinsel La Victoria.
Mhm.
Und da gibt es einen rosa Pfeil, Museum. Und den muss man nachfahren. Es ist hinter dem Golfclub Alcanada.
Okay,
durch
also
Alcudia durch.
Ist ja eigentlich einfach zu finden. Dann hast du schon gesagt, Stichwort Museum. Ich habe es ja auch schon in der Einführung für dich, habe ich es ja auch schon ein bisschen angeteasert. Korkenzieher-Museum. Jetzt haben wir ja schon zwei Informationen wieder mehr oder eine Information mehr von mir. Du warst Weinverkäufer. Da kann ich ja noch die Parallele dazu verstehen. Aber wie kam es denn ausgerechnet zu Korkenziehern?
Das ist also eine lustige Geschichte. Und zwar hat das also begonnen mit dem Golfspielen in Wirklichkeit. Neben dieser ganzen Geschichte mit Verkäufen und
erzähl ruhig weiter.
Mit den Verkäufen und verschiedenen Dingen kam ich dann auf die Idee, als bei Lidl um 200 Euro ein komplettes Golfset zu kaufen war. Und da habe ich mir gedacht, Golfen um diesen Preis, das ist eine sehr gute Idee, um sich den Golfjargon ein bisschen anzueignen, mit dem Golfzeug sich auf die Terrassen der Golfplätze zu setzen und Schmäh zu führen. Und so bin ich einmal zum Golfen gekommen, um mich dann wirklich zu meinem Turnier anzumelden. Und bei diesem Turnier habe ich die Hanne Holze kennengelernt. Und wir sind heute in einer Beziehung. Und die Hanne stammt aus der Antiquitätenbranche und hatte 10 Jahre lang auf Sylt ein Antiquitätengeschäft mit ihrem verstorbenen Mann und zog dann nach Mallorca. Die Finca Caballo Blanco an der Manacorstraße ist ja auch nicht unbekannt. Und zu Zeiten von Corona waren wir eingesperrt hier auf der Insel. Und bei diesem Einsperren auf der Insel haben wir dann begonnen, Schubladen zu durchstöbern. Und bei diesen Durchstöbern der Schubladen fanden sich 250 Korkenzieher.
Von ihrem Ehemann.
Von ihrem verstorbenen Mann und dem ehemaligen Antiquitätengeschäft. Und dann hat sich herausgestellt, als ich nachgefragt habe, dass Hanne und ihr Mann jahrelang mit Korkenziehern gehandelt haben.
Mhm.
Und es gibt insgesamt 6 deklarierte Korkenziehermuseen in Europa. Und eines davon, das größte in Bukarest, hat 35.000 Korkenzieher. Und dieser Besitzer des Korkenziehermuseums in Bukarest hat 3.500 Korkenzieher von der Familie Holze gekauft und die letzten 250 Stück dann nicht mehr. Und die blieben jetzt über. Dann habe ich gesagt, naja, eigentlich passen Korkenzieher in eine Bodega. Und jetzt wissen wir ja, dass auf der Insel 100 Bodegas gibt und Millionen ausgegeben wird für die Gestaltung dieser Bodegas. Aber keine Bodega war bereit, auch nur einen Pfennig auszugeben für Korkenzieher, obwohl die eigentlich dorthin passen. Und aus dieser Laune heraus haben wir gesagt, wenn es die Bodegas nicht machen, dann machen wir es selbst und haben in einer Blitzaktion Flyer drucken lassen, eine Roll-up bestellt und haben in einer Woche mein Haus, das ja die ehemalige Fischhandlung war, umgemodelt in ein Korkenziehermuseum, haben Vitrinen gekauft und haben also hier das gemacht. Es war ziemlich genau vor 3 Jahren. Und wir wissen ja hier auch auf der Insel, für alles braucht man eine Lizenz. Ja, und dann ging ich hinunter ins Adjunamente und es war August und habe gesagt, ich habe jetzt ein Museum, brauche ich etwas? Und die Antwort der Sekretärin war, es sind alle auf Urlaub.
Und das bis heute. Also du hast keine Lizenz, das sagen wir jetzt nicht so laut.
Ja, ich habe auch kein Problem damit. Das ist eine private Sammlung.
Okay.
Und daher ist es ja
Und Problem. Da kann man auch hinkommen und kann sich die Sachen angucken und darf dann die Korkenzieher auch dann benutzen und vorher in deinem Weinkeller ein bisschen was aussuchen.
Richtig. Also die Idee war, wir haben das natürlich dann schon ein wenig legalisiert, indem wir den Bürgermeister eingeladen haben und ihm das gezeigt haben, was wir hier machen, haben ihm eine Weinflasche in die Hand gedrückt und haben also gesagt, wir machen jeden Mittwoch, wenn Markttag ist in Via Franca. Via Franca hat einen sehr kleinen Markt, also jede Bereicherung ist ein Gewinn für das Dorf. Und haben gesagt, wir machen von 10 bis 15 Uhr am jeden Mittwoch am Markttag unser Museum auf. Und da kann man hinkommen, da kann man sich die Korkenzieher anschauen, da gibt es eine Weinverkostung, da gibt es eine Ölverkostung und tausende Geschichten über Mallorca.
Du machst aber ja nicht nur das Korkenziehermuseum dort, also du machst ja auch Veranstaltungen.
Genau.
Und da kommen wir jetzt gerade dazu, das habe ich heute irgendwie durch Zufall mitbekommen, weil ich nicht so tief drin bin in der deutschen Presse, sage ich mal. Ihr macht jetzt demnächst, glaube ich, nicht bei dir, aber du bist federführend, ihr macht hier was für CI Mallorca. Oder war das schon?
Ne? Das war schon.
Das war schon.
Das war schon. Also das war eine, also letztes Jahr haben wir für CI Mallorca ein Hoffest gemacht. Da gibt es dann auch eine Geschichte dazu. Und zwar haben wir begonnen mit Anja Dauber zusammenzuarbeiten, weil wir also wissen, dass hier das 1:1 umgesetzt wird, jede Spende. Und wir haben letztes Jahr ein Fest ausschließlich für Anja gemacht. Und da haben sich auch sehr lustige Kontakte ergeben, auch mit meinem Anführungszeichen Cousin von Coca-Cola. Ich habe unter anderem auch österreichischen Sekt einmal ausgeschenkt hier auf der Insel. Und bei einem dieser Events, das war damals auf Esfangar, lerne ich einen jungen Mann, der mein Sohn sein könnte, kennen. Und wir tauschen die Visitkarten aus und er heißt so wie ich.
Mit A?
Ganz genau so. Und es stellt sich heraus, dass auch seine Großeltern aus dieser Gegend vom Comosee kommen. Ich habe dann nachgegoogelt, da kommen anscheinend alle Panizzas der Erde kommen aus diesem Ort. Und der ist Vertriebsleiter bei Coca-Cola gewesen und hat uns dann bei dieser Veranstaltung letztes Jahr auch unterstützt. Heuer war die Veranstaltung ja das Kanonenballrennen, letzte Woche auch für CI Mallorca.
Perfekt. Ich hatte noch so viele Fragen. Ich habe auch jetzt schon so viele aufgeschrieben, aber unsere Zeit ist schon so langsam wieder zu Ende. Aber ich möchte noch auf eins zurückkommen. Du hast ja gerade erzählt, du bist mit der Hanne, Lebensabschnittsgefährtin, sage ich jetzt mal.
So ist
es, ja. Wollte ich auch noch einen Ton dazu sagen. Vielleicht kennt den Namen Hanne Holzer ja der ein oder andere. Das ist die junge Dame. Die ist in der Kunst sehr versiert und von ihr stammen diese Figuren, die so ein bisschen mehr Umfang haben.
Genau.
Also eigentlich ganz tolle Bilder. Das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Ich würde sie auch gerne einladen zu einem Podcast.
Ja, ich denke, Hanne würde gerne kommen.
Vielleicht, ich hoffe, du vermittelst das schön. Ich habe nämlich keine Kontaktwege zu ihr gefunden irgendwie. Ich weiß jetzt
Wie
gar nicht.
Wie ist das möglich?
Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch nicht intensiv genug gesucht. Das kann natürlich auch sein. So, lieber Friedrich, ich bedanke mich, dass du da warst. Es war sehr kurzweilig. Wir haben unsere halbe Stunde tatsächlich schon ganz schön voll. Wir haben unheimlich viel Infos. Ich bedanke mich fürs Herkommen, den weiten Weg von Villa Franca hierher. Ich muss jetzt wieder zurückfahren, grüß den Randa rechter Hand von mir beim Heimfahren. Und komm gut heim. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Dagewesen.
Danke auch schön, dass ich hier sein durfte. Das war mir ein Vergnügen.
Gerne doch. Bis dann, bis zur nächsten Folge der Mallorca-Menschen. Bis dann, ciao.